Eine heiße Brise wehte durch das Zelt und riss Tufor kurz aus seiner meditativen Trance und seinen Erinnerungen. Anstatt sich davon vollständig aus seinem kontemplativen Zustand holen zu lassen, nahm er das Gefühl in seinen Geist auf und passte es an die Kindheitserinnerung, seine zweite Reise in die Wüste an, als er von zu Hause fortgelaufen war, nachdem sein Haus Selat Vari getötet worden war. Nachdem ihm seine Eltern erklärt hatten, dass Vari keine Katra besessen hatte, war er untröstlich gewesen. Er hatte das Ritual Tal Ot begonnen und sich auf den Weg durch die ausgedörrte Wüste des Glühofens und über die zerklüfteten Berge gemacht, die dessen östliche Grenze markierten. Die Winde, die ihm auf dieser Reise entgegengeschlagen hatten, waren genauso glühend und stark gewesen wie diese hier. Der Unterschied war, dass er damals die Aufgabe gehabt hatte, sich von jeglicher Emotion zu reinigen, um nichts anderes zu fühlen als leidenschaftslose, unwiderlegbare Logik. Nach 4 Monaten hatte er dieses Ziel wenigstens vorübergehend erreicht und war nach Hause zurückgekehrt. Doch nun hatte er kein Ziel außer dem nackten Überleben, sowie seinen Captain, seinen Freund, ebenfalls irgendwie am Leben zu erhalten. Aber egal, wie er versuchte, seinen Verstand mit Erinnerungen und Nachsinnen abzulenken, wusste Tufok doch, dass seine Aussichten auf Erfolg gleich null waren. Und dennoch wurde ein unterdrückter Teil seines Bewusstseins auf eine gänzlich andere Weise erwärmt, von dem schwachen, doch immer noch sichtbaren Licht der Hoffnung. Tag 9. Sternzeit 26806,7. 22. Oktober 2349. Tufok hörte Akar schreien, doch konnte er nicht sofort lokalisieren, woher das Geräusch gekommen war. Er drückte gegen den Fels um sich herum und war froh, dass der Sandstein nicht gepresst und hart war, sondern spröde und bröckelig. Das war wahrscheinlich der einzige Grund, warum er sich aus der Steinlawine herausgraben konnte, die ihn bedeckt hatte, nachdem der Boden unter ihnen beiden zusammengebrochen war. Tufok war nur dadurch in der Lage gewesen, oben und unten zu unterscheiden, weil er hatte fühlen können, wie die Steine nach unten rutschten, als er sie wegschob. Wegen ihrer bald zur Neige gehenden Vorräte verzweifelt, hatten er und Akar sich an diesem Morgen auf den Weg gemacht, um Wasser und Nahrung zu finden. Sie hatten eine Kluft gefunden, die nur etwa 1,20 Meter breit war, aber mehr als 100 Meter in die Tiefe zu gehen schien. Vielleicht noch wichtiger war die Tatsache, dass einer der seltsamen Bäume des Planetoiden am Rand der Kluft wuchs und sie weiter unten an einem Felsvorsprung Teile seines Wurzelsystems sehen konnten. Sie hatten sich gegen die Wände gestemmt und sich so Zentimeter um Zentimeter nach unten zum Vorsprung gequält. Akar hatte ihn zuerst erreicht und sofort damit begonnen, Erde von den Wurzeln zu entfernen, die sich merkwürdig spröde und unnachgiebig angefühlt hatten. Doch die Erde war klumpig und leicht feucht gewesen und wies damit auf das Vorhandensein von unterirdischen Wasservorkommen hin. Tufok hatte den Vorsprung gerade erreicht, als der Rand abbröckelte und er hinunterstürzte. Er war sich nicht sicher, wie tief er gefallen war, aber er wusste, dass der Pfropfen aus Erde und Schutt, der ihn im Moment hielt, nur ein vorübergehendes Hindernis war. Er musste da weg, so schnell wie möglich. Während er versuchte, sich so wenig wie möglich zu bewegen, obwohl er von der staubigen Luft einen starken Würgereiz bekam, tastete er nach den Wänden der Kluft und drückte sich dann gegen beide Seiten, seine Füße auf der einen und seine Hände auf der anderen. Er drehte seinen Körper herum, so dass er nach unten sah und das Geröll, das immer noch herabstürzte und sich auf seinem Rücken gesammelt hatte, weiter in den Abgrund fallen konnte. Langsam begann er den Aufstieg zur Oberfläche, doch seine durch die Unterernährung geschwächten Muskeln brüllten vor Schmerzen. Wieder hörte er Akar schreien, irgendwo über sich, obwohl er nicht sagen konnte, ob der Schrei dazu gedacht gewesen war, Tufok zu finden oder Schmerz auszudrücken. »Ich bin hier, Captain!« rief er, so laut er mit seiner ausgetrockneten Kehle konnte, obwohl er sich nicht sicher war, ob man ihn durch den Staub, der seinen Mund verklebte, weiter als 2 Meter hatte hören können, geschweige denn über die geschätzten 20 Meter, die er gefallen war. Endlich war er zu den Überresten des Vorsprungs zurückgeklettert. Dort sah er Akar, dessen Gesicht schmerzverzerrt war. »Captain, wir müssen weiter nach oben. Es ist für uns nicht sicher hier unten.« Akar zog eine Grimasse.
»Sie werden mir helfen müssen, Tufok.«
Er streckte seine Hände aus, die eine hielt die andere, dann öffnete er sie. In seiner rechten Hand befand sich eine klaffende Wunde, in der man Sehnen und Knochen erkennen konnte, und eine große Menge von hellem, rotem Blut.
»Wie ist das passiert?«
Akar deutete zurück zu dem freiliegenden Wurzelsystem. Dort sah Tufok auf mehreren der Wurzeln Blut.
»Sie sind genauso scharf und unnachgiebig wie die Bäume oben«, sagte Akar, dessen Stimme vor Schmerzen zitterte. »Als der Vorsprung nachgab, habe ich nach einer gegriffen und mir die Hand komplett aufgeschnitten.«
Tufok fühlte, wie seine Muskeln vor Anstrengung, ihn aufrechtzuhalten, schmerzten und zitterten.
»Ich werde Ihnen nach oben helfen, Captain. Wir klettern zusammen. Sie müssen sich so fest Sie können an mir festhalten.«
»Sie können nicht unser beider Gewicht tragen«, protestierte Akar. »Wir werden in den Tod stürzen.«
Tufoks Stimme nahm einen Ton an, den er normalerweise nur widerspenstigen Kindern gegenüber gebrauchte.
»Leonard, Vulkanier sind viel stärker als die meisten Humanoiden, selbst als Kapellaner. Ich kann uns beide an die Oberfläche bringen, aber die Zeit, die wir hier mit Diskutieren zubringen, ist eine Verschwendung meiner, zugegebenermaßen, erschöpften Energie.«
Akar nickte, entweder überzeugt von Tufoks Logik oder durch die Schmerzen nicht mehr in der Lage, um weiter zu diskutieren. Zögerlich streckte er seine Hände aus und schlang seine kräftigen Arme um Tufoks Taille. Tufok fühlte, wie er seine Hände hin und her bewegte, wahrscheinlich damit die gute Hand das Gelenk der Verletzten hielt.
»Sind Sie bereit?«
fragte Tufok und bemühte sich, seine krächzende Stimme ruhig zu halten.
»So bereit, wie ich nur sein kann«, antwortete Akar.
Tufok begann zu klettern, und sofort spürte er das Gewicht des großen Mannes, das seines verdreifachte. Er konzentrierte sich darauf, tief zu atmen und jedes Erg seiner Körperenergie in Arme und Beine zu lenken. Er bewegte einen Arm nach oben, dann den anderen, dann ein Bein. Eine vierte Bewegung, und er fühlte, wie ihn das komplette Gewicht von Akar niederdrückte. Sein Captain hing nun über dem Vorsprung. Als er mit dem Klettern begann, schweiften seine Gedanken ab. Er fühlte sich, als würde sein Körper schwerer, als hätte dieses unwahrscheinlich kleine Weltlein ihn und Akar für besondere Folter auserkoren, egal welche internen gravimetrischen Abweichungen es ihm auch immer erlaubten, eine Klasse-M-Atmosphäre aufrechtzuerhalten. »Ein extrem dichter Kern?«, überlegte er. Es schien, als würde sie der Planetoid selbst nach unten in den Tod ziehen wollen. Albern, unlogisch. Er begann sich stattdessen vorzustellen, dass er wieder im Randgebiet des Glühofens auf Vulkan war, um das altehrwürdige Tal-Ot-Überlebensritual abzuschließen. Sein Verstand raste, trotz seiner ganzen mentalen Disziplin. Als er zum 7. Mal den gesamten Tal-Ot-Ritus in seinem Geist durchgegangen war, sah er über sich helles Licht und wusste, dass sie fast die Oberfläche erreicht hatten, sowie die Trostlosigkeit, die dort oben wartete, in der sie sicherlich beide sterben würden. Tag 12. Sternzeit 26815,4. 25. Oktober 2349. Akar schätzte, dass sie seit etwa 12 Standardtagen auf dem Planetoiden waren. 12 Standardtage in einer nachtlosen, ausgedörrten Hölle, dachte der Kapellaner. Ihre Vorräte waren bis auf einen letzten Liter Wasser erschöpft, und es hatte keinen Hinweis auf Rettung gegeben. Wenn er bei klarem Verstand und nicht fiebrig durch seine Handverletzung war, bewunderte er die Ruhe, die Tufok ausstrahlte. Der Vulkanier schien immer noch daran zu zweifeln, dass sie jemals gefunden würden, hatte aber wenigstens damit aufgehört, dieses Thema mit seinem vorgesetzten Offizier zu diskutieren. Meistens saßen die beiden so unbeweglich wie möglich in ihren Schutzzelten und kamen nur ab und an daraus hervor, um kurz miteinander zu sprechen, damit die Hitze und Erschöpfung sie nicht überwältigte. Inzwischen kannte Akar jedes Detail aus Tufoks Leben, das der Vulkanier bereit war mitzuteilen. und Akar hatte seinen eigenen reichen Schatz persönlicher Erinnerungen an sein lebenslanges Exil und an seine Mutter, Regentin Elaen, mit Tufok geteilt. Während sie sich gegenseitig dabei zusahen, wie sie langsam austrockneten und starben, lernten sie sich besser kennen, als es die meisten Freunde jemals würden. Aber dieses Wissen hatte Akar dazu getrieben, eine schwierige Entscheidung zu treffen. Tufok weigerte sich, etwas von dem Wasser zu trinken, und ließ Akar den Vortritt, da der in Sein fand, dass dessen Verletzung ihm Vorrang auf das kostbare Nass gab. Und doch fand Akar, dass Tufok von ihnen beiden dem Universum mehr zu bieten hatte, sollte er statt seiner überleben. Der Vulkanier hatte Frau und Kinder und eine längere Lebenserwartung, um es mit ihnen zu teilen. Akar hatte nur seine Mutter, die mit Hilfe von freundlich gesinnten, kapellanischen Mittlern unaufhörlich an seinem Grabmal auf ihrer Heimatwelt bauen ließ. Nicht, weil sie wollte, dass er starb, sondern eher als Denkmal, um jeden Beteiligten daran zu erinnern, dass, egal ob entthront oder nicht, er der rechtmäßige hohe Tiru der 10 Stämme von Capella war.